Willkommen zum kapiert.de Podcast. Mein Name ist Alexandra von Plisko-Kaminski und ich bin heute hier mit Sandra Witt. Wir unterhalten uns heute zum Thema Lerncoaching und Schülerinnen- und Schülercoaching. Und Frau Witt, ich würde ganz gerne einfach mal fragen, was machen Sie denn beruflich?
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, ich habe da ein ganz weit gefächertes Tätigkeitsfeld eigentlich beruflich und verstehe mich in den ganzen Standbeinen, in denen ich unterwegs bin, im Bildungssystem, vor allem darin, ja, in erster Linie Lernprozesse zu gestalten, sowohl als Förderschullehrerin als eben auch als Ausbilderin am Studienseminar für den Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung, als eben auch nebenberuflich in anderen Bereichen. Und grundsätzlich geht es immer für mich darum, zu fördern und zu fordern. Dann coache ich und berate ich und aktiviere Ressourcen und Denkprozesse und die Kommunikation und moderiere und hinterfrage und entwickle. Entweder entwickle mit anderen oder entwickle mich selber oder auch zum Beispiel mein Kompetenzraster emotional-soziale Entwicklung. Also das sind verschiedene Tätigkeitsfelder.
Dann habe ich richtig verstanden, dass Sie von Haus aus Lehrerin sind und von dort ausgehend so Ihre Tätigkeitsbereiche facettenreich im Bereich Bildung, Lerncoaching, Schülerinnen- und Schülercoaching aufgestellt.
Ja, genau so ist das. Also gestartet bin ich mit als Förderschullehrerin und habe mich dann immer weiter aufgestellt durch Fortbildungen im Bereich, ja, wie kann Beziehung eigentlich gestaltet werden, wie kann das Miteinander gestaltet werden, wie können Lernprozesse gestaltet werden, genau so habe ich mich dann weiterentwickelt.
Und von dort ausgehend ist es ja nicht selbstverständlich, dass man zu der Thematik des Lerncoachings und auch zum Schülerinnen- und Schülercoaching kommt. Wie ist Ihr Weg dahin gekommen?
Also vom Denken und von meiner Haltung her war es schon immer so, ich wollte früher tatsächlich gar nicht in Schule. Ich wollte auf jeden Fall was mit Menschen machen, mit Kindern und Jugendlichen. Und ich wollte bei Kompetenzen dabei sein. Ich wollte Kompetenzen fördern und weiterentwickeln, von anderen Menschen auch. Und hatte da die Idee, das eben auch groß dann irgendwann in Schule machen zu können. Und habe dann an verschiedenen Stellen die Erfahrung gesammelt, dass Schule durchaus an vielen Stellen noch anschlussfähiger werden könnte oder werden sollte, so eben auch in dem Bereich Lernende wirklich in den Mittelpunkt zu stehen und das Lernen auch als Tun zu betrachten, also als Tu-Wort. Ich tue etwas, ich lerne etwas. Und ja, in diesem professionellen Umgang mit Lernenden finde ich es halt wichtig, auch über den Tellerrand zu gucken. Und da bin ich dann auf das Lerncoaching gestoßen als großen Player, als großes Konstrukt drumherum und Konzept und ja, war da Feuer und Flamme, weil ich auch davon überzeugt bin, dass das die Bildung der Zukunft auch sein wird. Also immer mehr greift es um sich, auch in Wirtschaftsbereichen, dass da auf Lerncoaching umgedacht wird und ja, so hoffentlich und denke ich auch in Schule.
Wenn Sie davon sprechen, dass Schule anschlussfähiger sein kann, was genau meinen Sie damit?
Das betrifft ja viele Bereiche, also zum einen das, was ich eben schon ansprach, die Kompetenzen zu fördern, also personalisiert und individualisiert oder vor allem personalisiert Kinder und Jugendliche in den Blick zu nehmen und zu gucken, wo ist deine persönliche Stärke, wo ist deine persönliche Kompetenz und wie kannst du diese weiterentwickeln, wie kannst du mit deinen Ressourcen weiter umgehen und etwas dazulernen und wo liegt da auch deine Motivation, deine intrinsische Motivation bestenfalls und wie kannst du dich da auf den Weg machen, was brauchst du dafür, was bringst du dafür mit und wie kannst du dafür auch drumherum Unterstützung bekommen. Und Lerncoaching bettet das als Konzept ein, da geht es um Lernarrangements, also wie ist generell, wie sind Lernjobs gemacht, wie sind Lernaufgaben aufgebaut, damit Kinder und Jugendliche eben auch wirklich ins Tun kommen. Zum Beispiel, wie ist das Lernsetting generell, wie ist die Interaktion gestaltet, also geht es um ein Lernen an den Kompetenzen oder geht es darum, dass in einem Trichtermodell gesagt wird, heute lernen wir alle das und das? Oder geht es doch darum, dass jeder individuell gesehen wird und da aber auch verlässlich und auch verbindlich begleitet wird?
Sie haben uns ja schon ein kleines bisschen darauf hingeführt, was sich wohl hinter dem Begriff des Lerncoachings verbirgt. Sie sprechen aber ganz bewusst auch und differenzieren auch bewusst zwischen den Begriffen Lerncoaching und Schülerinnen- und Schülercoaching. Wo ist denn da der Unterschied zu sehen?
Ja, also ich finde oder ich verstehe Lerncoaching als ein komplexes Konzept, wo eben das Schülerinnen-Coaching ein Teil darin in der Interaktionsgestaltung ist oder sein kann. Darüber hinaus kann Schüler- oder Schülerinnen-Coaching, da komme ich auch aus dem systemischen Beratungsbereich, wo ich mich weitergebildet habe, kann natürlich auch fernab von Schule stattfinden. Also es muss nicht immer den Rahmen Schule haben. Aber wenn ich über Lerncoaching in Schule nachdenke, dann ist Schülerinnen-Coaching ein Bereich für die Gestaltung der Interaktion. Also da geht es ja darum, wie bin ich aufgestellt, also Interaktion mit mir selber, dann Interaktion mit meinem Sitznachbarn, meiner Sitznachbarin oder meinem Mitschüler, meiner Mitschülerin und Interaktion in der Gruppe. Und das kann ich durch Schülerinnen-Coaching begleiten, diese Prozesse, genauso wie die Prozesse der emotionalen oder sozialen Entwicklung. Auch da bin ich im Schülercoaching drin. Das heißt, ich gehe in direkte Gespräche, in Coaching-Gespräche, wo das Lerncoaching eben nicht Nachhilfe zu einem Bereich ist, Nachhilfegespräch ist oder ähnliches, sondern das Lerncoaching setzt sich, wie gesagt, aus vielen lernrelevanten Elementen zusammen, wie eben die Gestaltung des Settings, der Lernjobs, der Interaktion und so weiter.
Wenn ich das jetzt mal für mich so zusammenfasse, kann ich dann darunter verstehen, dass Lerncoaching eher so der äußere Rahmen ist und dass Schülerinnen und Schüler Coaching sich direkt auf die Person bezieht, also auf die Lernerin, den Lerner.
Auf jeden Fall gehe ich mit, dass das Lerncoaching ein äußerer Rahmen auch ist und einen äußeren Rahmen gibt und vor allem eine Kultur ist. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Haltung, die damit verbunden ist. Also sehe ich mich als Lerncoach oder sehe ich mich auch als Lehrkraft, unterrichte ich, also da ist ja das Wort auch schon spannend, unterrichten, oder coache oder begleite ich. Und wo sich zum zweiten Teil, auf den zweiten Teil bezogen, ist beides trotzdem dennoch stellt es den Lernenden in den Fokus, also sowohl beim Lerncoaching als eben auch beim Schülercoaching.
Lerncoaching, Schülerinnen und Schülercoaching, in welchen Kontexten kann ich mir denn vorstellen, dass so etwas in Schule oder auch im privaten Umfeld Anwendung findet?
Also in Schule, rund um Schule, wenn jetzt eine Schule zum Beispiel ganz als Lerncoaching-Schule aufgestellt ist, da gibt es ja durchaus schon Campusschulen und ähnliche, die das als Haltung ganz leben, dann findet Schüler-Schülerinnen-Coaching tatsächlich im Lernprozess statt. Also während eine Kleingruppe vielleicht gerade physikalische Gesetze untersucht und eine andere Schülerin einen Aufsatz schreibt oder, kann ich als Lehrkraft oder als Lerncoach dann zu den jeweiligen Gesprächspartnern hingehen. Zum Beispiel, oder sie kommen zu mir, das ist je nachdem, wie es gestaltet ist, und dann kann ich ein Schüler-Coaching-Gespräch führen. Da geht es dann, kann es um fachliche Aspekte gehen, also um Qualitätssicherung oder auch um die Frage, bei welchen Lernschritten bist du gerade unterwegs? Also eher ein fachliches Coaching, zum Beispiel bezogen auf mathematische Fragen oder auf literarische Fragen oder. Da können die Kids dann auch ein Lerntagebuch oder eine Dokumentation mitbringen, die man dann halt verbindlich begleitet. Schülerinnen- und Schüler-Coaching-Gespräche können aber darüber hinaus eben auch vor allem Beziehungscoaching-Gespräche sein. Da schlägt auch mein Herz sehr groß für. Also da geht es dann auch darum, auch außerhalb des Unterrichts natürlich, auch innerhalb geht auch, aber auch außerhalb des Unterrichts zu sagen, ja, worum geht es bei dir gerade? Wo stehst du gerade? Vor welcher Herausforderung? Wie geht es dir? Wobei brauchst du vielleicht Unterstützung oder noch Ideen oder wollen wir da was zusammen entwickeln?
Sie haben ja gerade gesagt, hinter dem Schülerinnen- und Schülercoaching und auch dem Lerncoaching als äußeren Rahmen und Haltung steckt eben tatsächlich die Haltung der Lehrkräfte oder auch der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie verläuft denn so ein Coaching-Prozess mit einem Schüler oder einer Schülerin?
Also es gibt ja unzählige Ablaufschemata, die meistens runtergebrochen doch wieder ähnliche Stufen haben. Ich arbeite da meistens auch so grob im Kopf mit 4 Stufen, die ich aber sehr flexibel variiere, weil da ist ja auch jedes Coaching-Gespräch dann wieder anders. Wichtig dabei ist es erst einmal, finde ich, dass Transparenz hergestellt wird für alle Beteiligten, also dass alle wissen, wie ist denn jetzt der konkrete Ablauf heute oder wie machen wir das jetzt heute, wo sind wir gerade, damit jeder oder jede sich auch orientieren kann. Im Prinzip, wenn ich jetzt das immer so beispielhaft mache, ist das erstmal eine grundsätzliche Frage, was bringst du heute mit oder was ist das Thema, worüber wollen wir reden? Und dann an dieser Stelle kann es dann durchaus schon passieren, dass auch erstmal herausgehört oder herausgearbeitet werden muss, worum geht es denn überhaupt? Also bei Konflikten ist das ja ganz häufig der Fall. Oder wenn ein Schüler, eine Schülerin sagt, ich bin gerade total wütend, weil ich eine schlechte Note bekommen habe, dann dahinter versteckt sich ja meistens etwas. Und dann könnte da durch Zuhören und durch Gesprächsführung auch vielleicht herauskommen, dass da die eigene Anspruchshaltung und Enttäuschung dahinter steckt. Ich wollte es eigentlich besser machen und bin mit mir selber unzufrieden. Und dann geht es ja im nächsten Schritt dann darum, Ressourcen zu gucken, also auf Ressourcen zu gucken, die nochmal zu stärken. Da kann es dann in dem Beispielfall jetzt darum gehen, zu sagen, okay, du wolltest das besser machen, das verstehe ich. Wir gucken mal, wo deine Stärken sind. Also da geht es um die Arbeit am positiven Selbstbild dann in dem Fall. Und aber auch dann im nächsten um konkrete Schritte. Okay, was kannst du konkret tun oder was brauchst du, um dich nächstes Mal sicherer zu fühlen oder um da wieder motiviert reinzugehen? Oder. Das wären dann so die Schritte. Also als nächster Schritt, der dritte Schritt wären so die Schritte Planung oder Schritte Sichtung. Und ja, am Schluss, vierter Schritt, wenn man das so auf vier Schritte erstmal im Ablauf setzt, wäre es dann immer so zu gucken, gibt es einen Ausblick, ne? Wie wollen wir jetzt weitermachen? Was hast du verstanden? Was nimmst du mit? Was willst du konkret als nächstes tun? Und ja, das zu terminieren und zu gucken, wann sehen wir uns wieder, wie sieht's aus? Also das wäre jetzt so eine Möglichkeit des Ablaufes. Ähnlich kann es auch bei fachlichen Coaching-Gesprächen natürlich ablaufen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, als Mitglied eines pädagogischen Teams zu sagen, dafür interessiere ich mich, ich würde ganz gerne das Schülerinnen- und Schülercoaching in meinem schulischen Alltag unterbringen. Wie kriege ich das denn unter einen Hut? Also ich habe natürlich viele Schülerinnen und Schüler in meiner Lerngruppe und wie kann ich die denn so individuell überhaupt begleiten?
Ja, das ist eine Frage, die ich auch oft in Fortbildung gestellt bekomme. Das ist natürlich so der organisatorische Rahmen. Da ist es natürlich immer leichter, wenn Grundlagen grundsätzlich in eine Institution gemeinsam organisiert und überdacht werden. Also wie wollen wir das generell organisieren? Das wäre natürlich am idealsten und am leichtesten. Dann könnte man bestimmte konkrete Coaching-Zeiten einbauen. Man könnte bestimmte Arbeitsphasen oder auch Lernphasen einbauen, in denen dann auch parallel, je nach Teamressource auch Coaching stattfinden kann. Oft ist auch, finde ich, ein Coaching-Gespräch kann es auch sehr kurz sein. Also es muss nicht immer eine Stunde sein. Im Schnitt sind es so 10, 15 Minuten. Manchmal reicht ja aber auch in Anführungsstrichen das Verfolgen von den nächsten Schritten mit drei Sätzen. Also wenn man auf Augenhöhe miteinander sowieso an dem Thema dran ist. Also das wäre so die Bereich Organisation, wenn das vielleicht gemeinschaftlich als Institution überlegt wird. Wenn ich mich als, sag ich mal, Einzelkämpferin oder als Teamkämpferin auf den Weg mache, ist es natürlich immer schön, auch auf Ressourcen zu gucken. Also wo habe ich, wo kann ich mir Freiräume schaffen? Da kommt wieder das Lerncoaching ins Spiel, natürlich von auch anderen Lernarrangements. Also wo schaffe ich auch allein durch schon Arrangements andere Möglichkeiten, mir selber auch Zeit für Diagnostik oder eben auch für Coachinggespräche zu machen? Oder wie kann ich auch im Team das organisieren, dass da Rückzugsmöglichkeiten sind? Oder wie kann ich natürlich auch Coaching-Gespräche mit kleinen Lerngruppen oder kleinen Gruppen führen? Auch das ist natürlich möglich. Es muss nicht immer eins zu eins sein. Es ist aber auch immer eine Frage der Vertraulichkeit, der Verbindlichkeit und so weiter. Das muss natürlich geklärt sein. Ja, also so würde ich begrüßen. Macht euch alle auf den Weg. Es gibt immer auch einen Weg und manchmal ist dann natürlich etwas knifflig, da auch die Ressourcen sich zu gestalten.
Ja, das klingt spannend. Ich überlege gerade so für mich, ab welcher Jahrgangsstufe könnte ich denn das Schülerinnen- und Schülercoaching schon anfangen? Also könnte ich damit schon in der Grundschule starten?
Ja, ich bin mal ganz mutig und sage, ich finde sogar im Kindergarten. Also ich kenne auch Kindergartenkinder und da fängt eine gewisse Form des Schüler-Schülerinnen-Coaching oder des Coachings prinzipiell ja schon an. Das heißt, auch da ist es doch wichtig, schon zu gucken, wow, was hast du toll gemacht oder was hast du heute gemacht? Zeig doch mal, präsentiere dich mal und hast du einen Plan für morgen oder für später oder was machst du als nächstes und wie kommst du dahin? Also das sind ja schon die ersten Elemente für ein Coaching. Und ja, da würde ich sagen oder weiß auch aus Erfahrung, dass im Kindergarten das prinzipiell schon als Haltung und als Kultur gesetzt werden kann. Und demnach auch weit darüber hinaus. Und natürlich verändert sich dann auch Sprachduktus oder ähnliches, je nachdem, wie alt die Kids dann sind. Also wenn ich mit jungen Erwachsenen, also in der Ausbildung ja mit Erwachsenen dann tatsächlich, aber auch mit davor in der Schule mit Jugendlichen oder mit pubertierenden Menschen zusammensitze, dann ist natürlich der Sprachduktus auch ein anderer. Und dann würde ich auch andere Tools einsetzen oder andere Sprachimpulse teilweise nutzen natürlich.
Gibt es denn auch Grenzen im Schülerinnen- und Schülercoaching?
Ja, also aus meiner Erfahrung heraus glaube ich, dass jeder für sich auch gucken muss, wo Grenzen sind, wo Grenzen sein könnten. Wichtige Grenzen sehe ich auf jeden Fall in den Bereichen, auch wenn ich aus dem emotional-sozialen Bereich komme und mich sehr viel mit Bindungstheorie und Traumapädagogik und so weiter auseinandergesetzt habe und mich fortgebildet habe, sehe ich auch da an einigen Stellen große Grenzen. Also sobald es in den sehr therapeutischen Bereich reingeht oder in den sehr psychiatrischen Bereich reingeht, da finde ich es immer wichtig, auch darauf zu setzen, dass es da sehr, sehr fachkompetente Menschen gibt und Experten und Expertinnen gibt, die man da dann auch besser einsetzt als in einem Schüler-Schülerin-Coaching an und für sich. Also das finde ich wichtig auch, das zu erkennen. Ansonsten sind, glaube ich, bisher meistens die Grenzen eher die bisherigen Schulstrukturen oder um es einmal vielleicht ressourcenorientierter auszudrücken, da ist noch viel Luft nach oben.
Okay. Wenn ich jetzt mir mal so verschiedene Tools angucke, Sie haben jetzt über die verschiedenen Tools noch nicht ausführlich berichten können. Vielleicht haben Sie so ein, zwei kleine Tools, wo Sie sagen, die sind wirklich so Selbstgänger für Lehrkräfte oder auch für Eltern zu Hause, die man so mit Kindern und Jugendlichen anwenden kann.
Ja, auch das ist genau, was Sie jetzt ansprechen. Das kenne ich auch. Das ist ja immer so der Wunsch, so drei Zaubertools zu haben. Genau. Dann ändert sich alles. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele tolle Tools, wo es ja auch viel Literatur zu gibt. Ich finde, dass das Haupttool, was jeder mit dabei hat und was doch manchmal so schwierig und wenn es aber funktioniert, so groß ist, ist wirklich die innere Haltung, also verknüpft mit Zuhören zum Beispiel. Also ein Tool, was wir alle nutzen können, ist Zuhören oder wenn wir es noch mehr ausfeilen wollen, ein aktives Zuhören. Also ich interessiere mich daran, was du sagst. Ich bin nicht in meinem Kopf schon bei meinen Sachen, die ich sagen möchte, sondern ich möchte dir erstmal zuhören. Und da stelle ich dann, und das ist ja das aktive Zuhören, da stelle ich dann auch Fragen. Habe ich das so richtig verstanden? Geht es dir so und so? Oder habe ich das falsch verstanden? Wie fühlst du dich überhaupt? Also so in diese Gesprächsführung ganz simpel mit Zuhören reinzusteigen. Das öffnet die meisten Türen, finde ich. Und das verknüpft dann eben ja auch so eine, Jens Korsen hat mal gesagt, eine positive Gestimmtheit. Also ich bin dann, weil es mir Freude macht. Ich habe Freude daran, mit dir im Kontakt zu sein. Also das sehe ich, würde jetzt vielleicht ein Fachexperte nicht als Tool beschreiben, aber das sehe ich als einen großen Schlüssel, den jeder oder jede mit dabei haben kann.
Ich selbst habe zwei Teenager-Kinder und bin natürlich immer wieder an goldenen Regeln interessiert. Ich beharre jetzt mal so ein kleines bisschen drauf. Gibt es eine goldene Regel, die Sie uns Teenager-Eltern an die Hand geben würden? Was würde mit Blick eben auf das Schülerinnen- und Schüler-Coaching besonders wirksam sein?
Ja, da mag ich gern auch mehrere sagen. Das sind vielleicht so kleine Tipps. Oder kleine Ideen, also einmal neugierig zu sein, ohne zu verhören. Ich glaube, da neigt man dann oft zu, gerade wenn Teenager dann nicht mehr so viel erzählen wollen. Also dann, das hat ja auch mit Lerncoaching zu tun, dann ist nicht der Teenager im Tun und erzählt, sondern ich bin im Tun und stelle Fragen und Fragen und Fragen. Also die Idee wäre vielleicht dahinter dann auch, mit so kleinen Ideen zu arbeiten, wie statt zu fragen, was hast du heute erlebt, zu sagen, Mensch, erzähl mir doch heute mal drei Sachen, zwei davon stimmen und eine nicht und ich finde heraus, welche du dir ausgedacht hast, zum Beispiel. Oder was war denn heute das Lustigste, was du erlebt hast? Wäre auch eine öffnendere Frage. Und dann beobachte ich immer wieder, oder das ist auch so, dass wenn ich mit Eltern spreche, zum Beispiel so eine Sache, die auch sehr hilfreich ist, ist so dieses etwas beiläufig zu machen. Also ich setze mich nicht hin und sage so, wir führen jetzt mal ein Gespräch, sondern in diesem Wort beiläufig steckt ja schon so ein bisschen Bewegung drin. Also ich komme irgendwie in Bewegung, sei es beim vielleicht etwas lästigen Spülmaschine ausräumen oder beim Kühlschrank einräumen. Also beiläufig dann auch mal zu fragen, Mensch, ja, alles gut bei dir. Also da so in das Gespräch zu kommen. Und das vielleicht so als drittes auch noch, sich selber vielleicht dann auch nochmal bewusst zu machen, in welcher Rolle man selber ist. Also was bedeutet denn Elternsein zum Beispiel? Also das bedeutet ja auch, es gibt mich als Person, das heißt, ich darf auch meinen Raum achten. Also ich bin ja auch da. Es bedeutet aber auch eine Form von Mentor, Mentorin zu sein. Und das könnte dann heißen, dass ich manche Sachen, also wenn ich wenn mich mein Kind anschreit oder ähnliches, dann könnte ich natürlich sagen, rede nicht so mit mir. Oder ich könnte in so eine Form der Mentorinnen- oder Mentorrolle gehen und sagen, ich möchte, dass du ruhig und freundlich mit mir redest. Kannst du das bitte noch mal ausprobieren? Also ich eröffne einen Lösungsraum, ich eröffne noch eine Perspektive und sehe mich dann in dem Moment gerade bei Teenagern eher als Mentor, Mentorin, als jemand, der in diese Machtkämpfe immer wieder reingeht.
Also die Idee mit den drei Ereignissen des Tages und eins davon ist nicht richtig, die finde ich grandios. Die wird hier sicherlich für Irritationen sorgen. Ich werde mal berichten. Und auch alle anderen Tipps sind super. Da werde ich nach und nach mich einmal ranwagen. Sie hatten mir im Vorgespräch ja auch schon einmal davon erzählt, dass Sie so bestimmte Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen in den Blick nehmen. Sie haben da ein eigenes Konzept entwickelt und vielleicht können Sie noch mal kurz dazu berichten, was da so im Fokus stehen könnte.
Ja, sehr gerne. Genau, also ich war immer auf der Suche nach Möglichkeiten, wie kann ich denn jetzt konkret Kompetenzen, die uns alle betreffen, auch im Erwachsenenalter, wie kann ich die dann jetzt überhaupt in den positiven Fokus nehmen? Und das sind Kompetenzen wie zum Beispiel, vorhin kam es schon kurz vor, das positive Selbstbild. Ich habe ein positives Selbstbild von mir, nicht extrem überheblich, ich kann alles und bin der die Beste und nichts ist besser als ich, sondern ein realistisches, positives Selbstbild. Also auf der anderen Seite auch nicht, ich kann nichts, ich möchte nichts, ich bin schlecht. Also, sondern da zu finden, ja, wie bin ich eigentlich positiv in meinem Bild? Das ist eine Kompetenz, die finde ich ist oft ein Leben lang gilt zu fördern und immer wieder zu betrachten. Dann die Kompetenz, achtsam zu sein, Achtsamkeit mit mir selber, aber eben auch mit meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, Freundinnen. Ich habe 10 Kompetenzen so in den Fokus genommen, unter anderem dann noch Reflexionskompetenz, Konfliktlösekompetenz, großes Thema sowohl in Schule als auch zu Hause, glaube ich,
Absolut.
in bestimmten. Genau, in bestimmten Altersstufen. Also, wie kann ich überhaupt Konflikte lösen? Das fängt ja an bei, ich muss erstmal in dem Raum bleiben. Also, ich weiß nicht, ob Sie es auch kennen, wenn dann die Türen knallen. In dem Moment kann ich natürlich einen Konflikt dann auch nicht zufriedenstellend miteinander lösen. Geht bis hin zu der Kompetenz am Ende dann auch Perspektiven übernehmen zu können. Also, ich verstehe, dass es dir wichtig ist, so und so zu sein oder zu handeln. Gesprächsführungskompetenz, die Kompetenz, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, ist auch gerade natürlich, Kinder lernen das so stetig und dann aber auch gerade nochmal in der Pubertät natürlich immer wieder spannend. Du bist für dich auch verantwortlich. Wie kann das auch deutlich gemacht werden in deinem Leben? Ja, und das habe ich gebündelt und mir war es dann wichtig, eben nicht zu bleiben bei, diese Kompetenzen gibt es, sondern da reinzugehen, wie kann ich denn das jetzt konkret eigentlich erlernen. Wie sind die einzelnen Schritte dazu? Und so habe ich das auch aufgebaut. Das ist progressiv aufgebaut und prozessual aufgebaut und immer mit Impulsen, gerade auch für Lehrkräfte zum Beispiel oder auch für Eltern, mit Impulsen gespickt, wie ich die jeweiligen Schritte begleiten kann, auch mit kleinen, ja, mit kleinen interessanten Frageimpulsen oder Gedankenimpulsen, die dann einladen, da das Kind oder den Jugendlichen auch in einen Kontakt zu gehen.
Wenn ich mich als Lehrkraft, also ich bin schon dem Begriff des Lerncoachings ab und an inzwischen über den Weg gelaufen, wenn ich mich dafür interessiere, so eine Ausbildung zu machen, oder auch wenn ich mich als Elternteil da in der Hinsicht ein bisschen fortbilden möchte, was kann ich da tun?
Also, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, wenn ich gerne lese, dann würde ich auf jeden Fall den Andreas Müller empfehlen. Der lebt leider nicht mehr, der hat aber das Lerncoaching ganz wesentlich mitbegründet und unter anderem auch in der Schweiz eine Schule danach weiter begleitet oder entwickelt, wo so gearbeitet wird. Der hat so schöne Titel gewählt wie Die Schule schwänzt das Leben. Also da ist es spannend, mal dahinter zu schauen. Also wer gerne liest, solche Lektüre könnte ich empfehlen.
Ganz zum Schluss, wir sind ja schon am Schluss unseres Podcasts heute. Das ging ja ganz wie im Flug vorbei.
Absolut.
Wenn ich als Lehrkraft oder als Schulleiterin mit Ihnen oder Schulleiter mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, wie kann ich das tun? Was kann ich dann machen?
Ja, mich sehr gerne anmailen. Der einfachste Weg wahrscheinlich über kontakt@sandrawitt.de. sandra-witt.de oder auch gern mal auf meiner Homepage vorbeischauen, www.sandra-witt.de. Da finden wir sicherlich irgendwie in den Kontakt und dann kann man ja ein Gespräch führen und gucken, worum es gehen soll.
Okay, super. Sandra Witt, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Weiß jetzt wirklich viel mehr über Lerncoaching und Schülerinnen und Schülercoaching und wünsche vielen Schülerinnen und Schülern einen solchen Ansatz, eine solche Haltung in der Schule, aber auch zu Hause. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Es war ein sehr schönes Erlebnis hier.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.